Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir sprechen jetzt bei unserem Radio Day zum Thema Haustiere jetzt über ein Thema, wo alle VegetarierInnen richtig stark sein müssen. Denn Haustiere stehen bei uns Menschen natürlich auch auf dem Speiseplan. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Johannes Petzold. Da muss ich erstmal gucken, wo sind hier einfach. Ah, hier ist es.
Und schon haben wir es gefunden.
Genau, I'm new here. Also, mein Kollege Johannes Petzold ist jetzt bei mir im Studio.
Grüß dich,
Elissa. Hallo, Johannes, er ist ja unser Experte in Sachen Essen. Einmal die Woche kommt er hier ins Studio und erzählt was über neue Trends, alles Mögliche. Johannes, Haustiere schlachten und essen, also wenn man da so an Hühner, Rinder und Schweine denkt, das ist für viele Menschen so weit, so normal, so okay. Manche regen sich vielleicht auf, wenn es um Massentierhaltung geht, völlig zu Recht, und um Schlachten am Fließband. Mhm. Aber wenn es um Haustiere wie Katzen und Hunde geht, dann sieht das schon ganz anders aus. Wieso eigentlich?
Ja, wir haben einfach für uns definiert, was geschlachtet werden darf, was nicht. Rind ja, Hund nein. Meerschweinchen am Straßenimbiss in Peru, dort eine Köstlichkeit. Nein, wie kann man bloß? Ich habe dir ein Buch mitgebracht. Ich reich's dir mal rüber. Strange Food, Insekten, Quallen und andere Köstlichkeiten. Ein globaler Blick auf das Verspeisen von halb ausgebrüteten Hühnereiern bis hin zum Elefantenbraten für 500 hungrige Gäste. Wobei man sich natürlich streiten darf, ob Elefant als Haustier durchgeht. Es ist generell kein Thema für schwache westliche Nerven, was auf den Teller kommt an Haustieren, was nicht, stellt auch Amira Assenmacher immer wieder fest, Mitarbeiterin im Museum for Disgusting Food.
Wir haben da die hinten die Ecke, da haben wir zum einen einen Bildschirm mit der Zubereitung von Hundefleisch und der Zubereitung von Kuhfleisch direkt nebeneinander. Und wenn wir dann hier vorne an der Tasting Bar mit den Leuten dann ins Gespräch kommen, kommt dann immer auch die armen Hunde, oh, wie kann man denen das antun? Und dann sagen wir aber, ja, aber was machen wir denn mit den Kühen? Was machen wir mit den Schweinen? Es ist im Grunde genau das Gleiche.
Ja, Amira Assenmacher vom Museum for Disgusting Food ist übrigens in Berlin Mitte in der Schützenstraße. Wir leisten uns also so eine Moralität und Vorurteile, die wir aber auch gar nicht groß hinterfragen. Eine Freundin von mir ist Foodbloggerin, hat chinesische Wurzeln und die macht aus reiner Tierlebe auch noch gerne Dogwalking so als Nebenbeschäftigung. Und die hat mir mal erzählt, wie sie hier in Berlin einen Hund auf dem Arm hielt und ein älteres Pärchen ging an ihr vorbei und sagte, schau mal, die Chinesin hat ihr Mittagessen im Arm.
Oh Gott.
Ja. Also das Museum für Disgusting Food will eben nicht den westlichen Zeigefinger moralisch erheben, sondern zeigt auch, dass wir Tiere essen, die voller Hormone gespritzt wurden. Im indischen Raum wird man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass wir hier heilige Kühe schlachten, oder im muslimischen Raum, dass wir Schweinefleisch essen. Klares No-Go im Koran, oder?
Also ja, das stimmt. Und wenn man dann aber so Filme sieht von Hunden, die in so enge Käfige gepfercht sind, auch im asiatischen Raum, und die dann getötet und gekocht werden, das ist schon ziemlich heftig.
Ja, sicher. Aber dafür leben wir den Exzess hier in eine ganz andere Richtung aus. Also es gibt so eine ARD-Audiothek, eine Doku über Flavian Dongo, Anthropologe aus Kamerun. Und er hat Deutschland besucht. Hundefriedhöfe, Luxuswarenhäuser für Hunde, Hundetherapeuten, Erbschaftssteuer für Hunde, und hat sich mit einer Hundebesitzerin dann auch getroffen, als sie gerade ein teures Riesenölgemälde von sich und ihrem Hund in Empfang nahm.
Das sind wir, Henry. Hm?
Ah, das ist aber eine Überraschung.
Ja.
Ist das schön.
Ja, at first I was also like really.
Als erstes dachte ich, die Deutschen sind verrückt mit ihren Hunden. Wo soll das hinführen? Ständig gibt es etwas Neues für Hunde. Inzwischen habe ich verstanden, ein Hund ist nicht nur ein Tier. Hunde helfen Familien, Konflikte zu bewältigen. Sie bauen Stress ab. Auch wenn du dich über etwas in der Gesellschaft ärgerst, sprich mit deinem Hund und alles ist gut.
You just need to talk to your dog and then over.
Ja gut, kam ein bisschen aus der Zeitkapsel.
Genau.
Also da gibt's Exzesse, ja, aber wir haben ein enges Verhältnis zu unseren Hunden. Nicht alle Hundebesitzer in Deutschland setzen ihre Henrys, Rex und Bellos ins Testament oder so. Und auf die Speisekarte kommt der Henry schon mal ganz bestimmt.
Ja, hier ist das gesetzlich verboten, ist klar. Aber nur ein Land weiter ist das Essen von Hunden und Katzen generell erlaubt. Also der Katzenbraten in der Schweiz war lange Zeit in den Kantonen dort ein traditionelles Weihnachtsgericht unter Bauern. Achtung, also jetzt heißt es wirklich wieder Radio 1, wirklich nur für Erwachsene. Katze gekocht in Thymian, das gab es da zu Weihnachten und einige wenige, die sollen damit ihr Weihnachtsfest heute noch feiern.
Also Katze in Thymian finde ich auch als Erwachsener schwierig. Also das würde man in Europa ja jetzt nicht gerade vermuten.
Du, ich war einmal auf einem Kongress in Brüssel, wo du von Europa redest und im weiteren Sinne gehören die Inuit im Norden ja auch noch dazu. Da waren zwei Inuit und die haben ihre Gesänge vorgetragen. Und die beiden, die sangen dabei a cappella, einzelne Lieder, jeweils einem Tier gewidmet, also einem Vogel oder eben auch einem Hund. Und die Regel bei diesen Inuit-Gesängen haben sie uns erklärt, dass man immer wieder von vorne anfangen muss, wenn man stoppt oder falsch singt. Und deswegen, so erzählten die beiden, singen sie nie über Hunde vor Menschen aus Mitteleuropa. Denn wenn sie dabei an Menschen denken, die einen Hund an einer Schnur durch die Stadt führen, ihn füttern, streicheln und seinen Kot in Tüten aufsammeln, dann können die einfach nicht mehr. Dann müssen die lauthals lachen und dann fängt das Lied immer wieder von vorne an. Also so viel zu Sichtweisen.
Okay, wir reden gleich noch weiter. Johannes war auch im Zoologischen Garten unterwegs und hat sich da mit einem Tierarzt unterhalten. Johannes Petzold ist nach wie vor bei mir im Studio. Hallo nochmal.
Ja, hallo.
Wir reden weiter über Haustiere essen. Du warst im Museum for Disgusting Food, also Museum für ekelhaftes Essen in Berlin-Mitte. Und dann auch noch bei einem Tierarzt im Zoologischen Garten, den vielleicht viele sogar aus dem RBB Fernsehen können.
Klar, wenn es um die Tiere geht, wie heißen immer diese Nachmittagsprogramme, die durch den Zoo schlendern, dann sieht man André Schüle, der ist einer von, ich glaube, zwei Tierärzten im Zoo. Der wohnt sogar mit der Familie im Zoologischen Garten. Also sein Sohn wird zum Schulbeginn morgen mit Löwengebrüll geweckt, finde ich auch ziemlich irre und so. Mit Blick auf die Elefanten hinter ihm im Gehege sitze ich André Schüle gegenüber, erzähle ihm, dass eine Ringeltaube, die war heute auch schon oft Thema, sich auf meinem Balkon zwischen meinen Kräutern und Pflanzen ein Nest gebaut hat und dann vor drei Tagen sind auch wirklich drei Täubchen geschlüpft. Nicht nur mit Blick aufs Essen, aber so frage ich ihn auch, ist das jetzt eigentlich ein Haustier dadurch?
Nein, das ist noch kein Haustier, das bleibt dann ein Wildvogel in der Stadt, der aber natürlich aufgrund des Lebens in der Stadt den menschlichen Kontakt gewohnt ist und auch toleriert. Da sieht man dann eben solche schönen Beispiele, dass der Vogel direkt auf dem Blumenkasten brütet und die Nähe des Menschen nicht scheut. Da gibt es ja in Berlin ganz, ganz viele Beispiele, wie Tiere das Leben in der Stadt oder sich an das Leben in der Stadt angepasst haben. Die Wildschweine, die manchmal ungewollt den Vorgarten umflügen oder der Fuchs, der überhaupt keine Scheu mehr zu haben scheint, wenn er mitten durch die Innenstadt läuft. Ja, das sind eben Anpassungsvorgänge der Wildtiere an das Leben mit dem Menschen.
Also der zum Fuchs noch ganz kurz was. Ja. Also den Fuchs finde ich ja wirklich verrückt, weil der hat richtig sowas im Blick, wenn er einen anguckt nachts, wenn man dem begegnet, dann guckt er so wie, was guckst du nur blöd,
ich wohne hier auch. Ich bin ab jetzt hier auch unterwegs. Ja, es gibt viele Anpassungsvorgänge, zum Beispiel als Hobby-Orni, dass auch die Vögel in der Stadt lauter werden als ihre Kollegen auf dem Land. Die gewöhnen sich einfach dran, dass sie so gegen den Krach in der Stadt lauter werden müssen. Also es wird sich angepasst und das ist auch historisch eine Sache. Ne? Hunde, haben wir heute öfter schon gehört, die waren mal keine Haustiere. Erst als der Wolf aus dem Hund verschwunden ist, wurde er so langsam eben des Menschen bester Freund. Und dieser Status meiner Balkontaube ist eben auch einem historischen Wandel unterworfen. Die ist je nach Zeit und menschlichem Bedürfnis mal Stadttaube oder auch Brieftaube, über die hast du ja eben auch gesprochen, und irgendwann dann auch Kochtopftaube.
Es gibt Rassetauben, also auch wieder da, domestizierte, gezüchtete Taubenrassen in einer sehr, sehr hohen Anzahl auch. Die haben zum Teil Schauwert und werden auf diesen Rasseausstellungen gezeigt, gezüchtet in ganz tollen Farben und Formen. Es gibt auch Taubenrassen, die als Futtertiere und als Nutztiere gezüchtet werden und die dann auch bei uns auf dem Teller landen.
Und was sagt dann so ein Tierexperte mit Ausblick auf die globale Tierwelt, also vor der Wohnungstür
bei ihm, wirklich, ja?
Was woanders so gegessen wird?
Na, ich habe ihn so ein paar Sachen durchgefragt, den Anseschüle, Froschschenkel oder Meerschweinchen. Hat der Anseschüle übrigens alles noch nie probiert, hat er mir dann gesagt. Aber nicht aus moralischen Gründen, hat sich nicht so ergeben. Und es wäre auf seinem Speiseplan definitiv auch nicht ganz weit oben. Aber er würde es generell nicht ablehnen, sondern, sagen wir mal, als interessierter Tierarzt und Foodie das dann auch mal versuchen. Der hebt also nicht den moralischen Zeigefinger, sondern argumentiert beim Verspeisen von exotischen Tieren eher in der Argumentation eines, sagen wir, Charles Darwin und der bedrohten Artenvielfalt.
Ja, natürlich. Also das ist nichts, was dann für uns in unserem Job hier im Zoo etwas ist, was wir gerne sehen, sondern wo wir uns wünschen würden, wenn da das ein oder andere an Tierart, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gerade aus dem Aquarium kam, was ich die Seepferdchen, die da auf den Märkten landen und die denen ja teilweise nicht eine nahrhafte, sondern irgendeine medizinische Wirkung nachgesagt wird, die sie natürlich nicht haben, und die richtig geerntet werden in den Weltmeeren für diesen asiatischen Markt. So, es ist natürlich etwas, was einen eher traurig stimmt und wo wir hoffen, dass da die Tendenz in eine andere Richtung geht.
Ja, was mich noch interessiert hat vom André Schüle bei diesem Gespräch über welche Haustiere wir essen, welche nicht, aus tiermedizinischer und moralischer Sicht beim Verspeisen unserer Tiere, wollte ich wissen, als jemand, der selber 9 Jahre Vegetarier war, die meiste Zeit davon in England, da war das auch einfacher, sage ich mal, und der auch heute sehr fleischarm ist, wollte ich von André Schüle noch wissen, wenn ihm das Tierwohl so wichtig sei, warum essen wir dann eigentlich Jungtiere, Babytiere wie Kalb oder Spanferkel mit der für mich dann immer sehr eigentümlichen Geschmacksbegründung, das schmecke so zart.
Kalbfleisch ist von einem Tier, was nicht sehr lange ein Leben hatte. Wenn wir aber sehen, wie alt wird eine Kuh zum Beispiel bei uns im Zoo, die wir nicht halten, bei uns im Streichelzoo, um sie in der Nahrungskette zuzufügen, sondern als Teil unseres Bauernhofcharakters im Streichelzoo, die kann bei uns uralt werden. So ein Rind wird auf dem Produktionsweg zur Fleischproduktion nie so alt. Also da wird man nie am Schlachthof ein Rind sehen, was 20, 25 Jahre alt ist. Das heißt, auch die Tiere, auch wenn sie es dann adulte, also ausgewachsene Tiere sind, die im Schlachthof landen, auch die sind vermeintlich sehr, 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 sehr jung, weil es einfach eine Produktionsrichtung ist. Und deshalb finde ich jetzt dann zu sagen, okay, aber das ist noch ein Kalb. Ja, es ist auch dann eben eine Version unserer Nutztierhaltung und Verwertung der Tiere. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen erschreckend an, aber wir nutzen Tiere als Fleischproduzenten und unsere Aufgabe ist es, nur die Tiere auf dem Weg dorthin bestmöglich zu halten.
Da hat man noch Gänse und andere Tiere genau hinzu. Das war der Tierarzt André Schüle, der ist Zootierarzt. Danke, Johannes, für deinen Bericht und auch für deinen Besuch im Museum for Disgusting Food. Welche Haustiere auf den Tisch kommen, welche nicht, das unterliegt halt kulturellen, religiösen und auch historischen Gründen und hat viele Blickwinkel. Vielen Dank dafür.
Ja, ich kümmere mich jetzt wieder um meine Balkontaube, aber die kommt auch nicht auf den Teller, auch nicht ihre 3 Küken.
Stefan Karkowski hat ja ein Balkonrahmen, glaube ich.
Okay.
Genau.
Was sich Radio 1-Leute alles auf dem Balkon halten,
ja,
oder?
Genau.